Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Rückgabe von sogenannter Raubkunst ist regelmäßig Thema hier bei Kultur heute und auch die Benin-Bronzen. Vor mehr als 100 Jahren von britischen Truppen geraubt und von Ländern aus verkauft in die Museen aller Welt. Auch nach Deutschland. Die meisten werden heute in Berlin aufbewahrt, fast 500 Objekte. Anhaltend wird darüber diskutiert, ob sie nicht zurückgegeben werden sollen, verstärkt, seit das Humboldt-Forum in Berlin vor 2 Jahren angekündigt hatte, 200 davon im neuen Haus zeigen zu wollen. Jetzt ist offenbar Bewegung entstanden. Bundesaußenminister Heiko Maas hat gestern gesagt, die Frage einer Rückgabe sei eine Frage der Gerechtigkeit. Ich habe vor der Sendung mit Barbara Plankensteiner gesprochen. Sie ist die Direktorin des Museums am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg, das auch Benin-Bronzen in seinem Bestand hat. Und sie ist Sprecherin der Benin Dialogue Group, die seit 2008 mit nigerianischen WissenschaftlerInnen und der Regierung in Kontakt steht. Ich habe sie gefragt, ob sie auch der Meinung sei, dass Bewegung in die Diskussion kommt.
Ja und nein. Also Bewegung in der Diskussion ist ja schon länger, manchmal etwas langsamer, manchmal ein bisschen schneller. Aber jetzt ist eben durch diese Berichterstattung des Humboldt-Forums und die Berichterstattung über die Reise von Herrn Görgen, der ja als Vertreter des Auswärtigen Amtes in Nigeria war, ist da in den Medien ziemlich viel Bewegung geraten.
Sie haben ja selbst auch Benin-Bronzen im Besitz im Museum am Roten Baum. Wäre die Rückgabe für Sie auch eine Frage der Gerechtigkeit wie für den Bundesaußenminister?
Ja, das kann ich unterschreiben.
Es gibt noch Anzeichen dafür, dass Bewegung in diese Diskussion kommt. Sie haben es ja gerade gesagt, in die Diskussion muss die Bewegung nicht erst kommen, aber vielleicht sogar auch in eine Aktion, die dann der Diskussion ja irgendwann wahrscheinlich doch folgen soll. Hartmut Dorgerloh, der Generalintendant des Humboldt-Forums, hat gerade in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, er rechne eigentlich nicht damit, dass die Bronzen bei der Eröffnung des Humboldt-Forums im Herbst noch in Berlin sein werden oder überhaupt ausgestellt werden dort. Die Universität von Aberdeen in Schottland, die hat heute angekündigt, innerhalb von Wochen eine Bronze an Nigeria zurückzugeben. Rechnen Sie damit, dass am Jahresende Ihre Bestände in Hamburg noch komplett sein werden?
Das kann ich nicht beantworten, weil ich selbst noch nicht abschätzen kann, wie schnell solche Verhandlungen getätigt werden können in der Stadt. Es hängt ja auch nicht nur von unserer Seite ab, sondern auch von Entwicklungen in Nigeria. Das ist ja sozusagen ein partnerschaftlicher Vorgang, der abgestimmt werden muss. Und wie schnell das auf beiden Seiten geht, kann ich nicht abschätzen. Weil solche Vorgänge haben jetzt zum Beispiel in Hamburg in der Form noch nicht stattgefunden. Wir müssen Entscheidungen vorbereiten, sie in die Bürgerschaft geben. Und wie lange dieser Prozess dauern wird, das kann ich nicht sagen. Das wird ja jetzt, es ist der Plan, dass vor Ort Bedingungen geschaffen werden, um Sammlungen aufzunehmen. Ob jetzt ganze Sammlungen dahin gehen oder einzelne Objekte, das ist alles noch Verhandlungsgegenstand zwischen den beteiligten Partnern. Also das wird sicher auch noch einige Zeit dauern, bis das umgesetzt werden kann. Auch die Universität Aberdeen hat ja nicht nur dieses einzige Stück. Das ist ganz interessant, dass die das jetzt zurückgeben. Ich weiß auch nicht, ob das so schnell geschieht. Aber die haben ja auch noch andere Sammlungsgegenstände aus Benin. Und da bin ich jetzt nicht informiert, warum sie jetzt gerade diesen Kopf zurückgeben und die anderen nicht und auf welchem Diskussionsstand die da stehen.
Das klingt aber jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, so, als ob das alles nur eine Frage der Zeit wäre, bis die Bronzen nach Benin zurückkehren und dann womöglich dort gezeigt werden. Sie als Museumsdirektorin, also Sie hätten gar nichts dagegen. Wenn Sie sagen, es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dann heißt das auch, die Gerechtigkeit wäre, sie zurückzugeben?
Ja, aus meiner Sicht schon. Wobei die Frage offen bleibt und ich glaube, da wird Dorgel auch immer ein bisschen falsch verstanden und ich glaube, diese Meldung wurde ja auch korrigiert, dass es auch in Berlin Verhandlungen geben wird darüber, welche Objekte jetzt zurückgehen und welche vielleicht noch weiter in Berlin gezeigt werden können. So habe ich das eigentlich verstanden. Und auch bei uns wird es ein Gespräch diesbezüglich geben. Solche Gespräche hat es auch in unserer Benin-Dialoggruppe gegeben. Und es war immer auch das Ziel unserer nigerianischen Kollegen, dass Objekte weiterhin in Europa und in der Welt gezeigt werden, weil sie eine wichtige Geschichte erzählen. In welcher Form sie dann hier bleiben, das muss auch ausverhandelt werden. Aber es war eigentlich nie das Ziel, dass alles komplett zurückgehen soll, sondern dass man sich hier abstimmt, was wichtig ist, dass es in Nigeria ist und was vielleicht auch in Deutschland oder wo auch immer bleiben kann.
Es wäre dann am Ende die Frage, in welchem Besitz die Stücke sind, egal ob in Deutschland oder in Nigeria.
Genau, das ist sicher auch ein Thema, worüber man sprechen wird. Aber ich denke mir, man darf sich nicht vorstellen, dass das jetzt so von heute auf morgen passiert. Das sind Universitäten mit kleinen Sammlungen, vielleicht auch ein bisschen schneller als ein politischer Prozess in einem Land oder in einer Stadt. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Und es muss wirklich auch auf beiden Seiten vorbereitet werden.
Aber das zurückgegeben wird, scheint außer Frage zu stehen, auch für Sie.
Ich denke ja, ich kann das ja nicht ganz alleine entscheiden und kann natürlich nicht für die Stadt Hamburg sprechen. Unser Kultursenator, Senator Broster, unterstützt das auch. Aber schlussendlich kann er nicht entscheiden. Also ich kann das nicht so in Aussicht stellen. Aber wir sind gewillt, das zu tun.
Barbara Plankensteiner, Direktorin des Museums am Roten Baum und Sprecherin der Benin Dialogue Group zur Diskussion um die Rückgabe von Benin-Bronzen an Nigeria. Nach unserem Gespräch heute Nachmittag hat sich die Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch einmal zu Wort gemeldet und sie will offenbar aufs Tempo drücken. Noch im April soll es ein Treffen geben aller betroffenen Museen, der jeweiligen Kulturministerinnen und Minister, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und des Auswärtigen Amtes, um eine nationale Strategie zu entwickeln. Der Umgang mit den Benin-Bronzen, schreibt Grütters heute, sei ein Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Ein anderes, auch drängendes Thema sind Diskriminierung und sexualisierte Gewalt, egal ob in der Kirche, beim Theater oder beim Film. 3 Jahre nach MeToo hat eine Umfrage unter Filmschaffenden, initiiert durch das Bündnis Vielfalt im Film, erstmals nicht Einzelfälle, sondern Zahlen zu struktureller Diskriminierung und sexueller Belästigung vor und hinter der Kamera geliefert. Christiane Habermals berichtet.
Spätestens der Fall des Regisseurs Dieter Wedel hat deutlich gemacht, dass die Filmbranche auch in Deutschland ein Problem hat mit Machtmissbrauch, Sexismus und Diskriminierung. Doch dies mit Zahlen zu belegen ist nicht leicht, denn die meisten Fälle werden kaum publik gemacht und finden mehr oder weniger subtil vor und hinter der Kamera statt. Das Bündnis Vielfalt im Film hat nun versucht, das zu ändern, mit einer anonymen Umfrage unter 6000 Filmschaffenden aus allen Berufszweigen des Filmgeschäfts, die zwar nicht repräsentativ ist, aber erstmals umfassende Daten über die Diskriminierungserlebnisse im Filmalltag liefert.
Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage sind, dass Diskriminierung wie auch sexuelle Belästigung im Arbeitskontext kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem der Filmbranche sind. Das scheint jetzt erstmal nicht so stark zu überraschen. Nichtsdestotrotz haben wir gerade im Bereich anderer Diskriminierungsformen als sexuelle Belästigung erstmalig Zahlen, die diesen Aussagen ein Gewicht verleihen.
Sagt Dennis Yildirim, wissenschaftliche Leiterin der Studie. Von den 6000 Befragten haben sich über 3000 zu dem Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz geäußert. Die Hälfte von ihnen gab an, sie selbst erlebt zu haben, wegen ihres Geschlechts, ihres Lebensalters oder aufgrund von rassistischen Zuschreibungen. Schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler oder People of Color sind seltener festangestellt und verdienen weniger. Ebenso wie Frauen, vor allem, wenn sie nicht weiß sind. 4 von 10 der befragten homosexuellen oder queeren Filmschaffenden behalten ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität aus Angst vor Konsequenzen am Set lieber für sich. Vielfalt und Multikulturalität, für die sich die Filmbranche gerne feiert, findet im Film selbst oft nur in Klischees statt. Was ich auch darin zeige, dass etwa asiatische Schauspieler oft nur Rollen als Zigarettenhändler und Mafiabosse bekämen, kritisiert Dieu Haudo, Regisseur und Mitglied von BAFNET, einem Netzwerk von asienstämmigen Filmschaffenden in Berlin.
Denn wie die Studie auch zeigt, Diskriminierung findet ja nicht nur am Filmset statt, sondern bereits in den Vorgesprächen in der Anbahnung von Filmen. Ja, das sogar noch mehr als am eigentlichen Arbeitsort selber. Und ich glaube, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn Ideen entwickelt werden, dass sie dort schon im Keim erstickt werden.
Die Umfrage warf auch einen Blick auf sexuelle Belästigung. Von rund 2600 Frauen, die sich dazu geäußert haben, gaben 81% an, in den letzten 2 Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben.
Wir haben in unseren offenen Antworten sehr verstörende Kommentare auch bekommen über Vergewaltigung und Übergriffe, die genannt worden sind. Also die Zahlen sind ehrlich gesagt erschütternd und man ist überrascht, dass trotz MeToo das Ausmaß immer noch so stark ist und vor allem, dass die Meldungen keinen Effekt haben oder sogar dazu führen können, dass sich die Situation verschlechtert.
Die häufigste Forderung der Betroffenen lautete denn auch die nach klaren Konsequenzen für die Täter. 9 von 10 von ihnen sind Männer. Überhaupt, so die Umfrage, gehe Diskriminierung und sexuelle Belästigung häufig von Männern in Machtpositionen aus, also Regisseuren, Castern oder Heads of Department.
Wir wissen, dass die Personen gerade auch sich an Vorgesetzte, Produzentinnen und so weiter wenden und dass 76% beispielsweise sagen, sie sind sehr unzufrieden, wie mit dieser Meldung umgegangen ist. Da zeigt sich einfach, dass wir da noch viel auch in dem Bereich Diskriminierungsschutz, Meldestellen, Beschwerdestrukturen etablieren, dass wir da noch relativ weiten Weg vor uns haben.
Die Bilanz der MeToo-Debatte dieser Umfrage zufolge ist sehr ernüchternd. Auch wenn die erhobenen Daten auf freiwilliger Beteiligung beruhen, zeichnen sie doch ein klares Bild davon, wie wenig sich in den letzten Jahren an den Strukturen in der Branche verändert hat. Die Chance der Krise, etwas zu verändern, offenbar wurde sie nicht genutzt.
Diskriminierung im Film, mehr als Einzelfälle laut einer Umfrage des Bündnis Vielfalt im Film. Zum Film selbst, der kann ja auch, Traumfabrik lässt grüßen, entweder uns wohlig schaukeln im Gefühl, dass die Welt voller Glück und Spaß ist oder jedenfalls sein kann, oder er kann an uns rütteln und uns zeigen, was in dieser Welt alles nicht stimmt. Aus Bollywood, das deutet die Bezeichnung schon an, sind wir eher Ersteres gewohnt. Die Traumfabrik des Ostens, die schwelgt in Farben und romantischen Gefühlen. Nicht aber der Animationsfilm Bombay Roses, auch wenn der Titel etwas anderes suggeriert. Auch er erzählt von Liebe, aber von keiner Glücklichen. Und Schuld am Unglück sind soziale Schranken, die Religion und die Armut. Unsere Kritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Und dass er anders ist, Frau Nikodemus, das sieht man auch an seinem Design. Und man hört es auch. Inwiefern?
Ja, dieser Film ist sehr besonders. Zum einen, weil man ihm die Handarbeit ansieht, aus der er entstanden ist. Also 60 Künstler haben wirklich 1,5 Jahre die Panels, die Hintergründe hier gezeichnet und gemalt. Und dadurch entstehen wirklich sensationell plastische und detailreiche Bilder. Stadtpanoramen von Mumbai, Straßenszenen, Interieurs, Hochhäuser der heutigen Metropole und Megacity. Und in der Bewegung der Figuren durch die Stadt verwandelt sich diese moderne Stadt immer wieder in das schwarz-weiße alte Bombay mit seinen Straßenbahnen, alten Autos, mit Filmplakaten der 50er und 60er Jahre. Das ist wirklich, man kann sagen, ein Augenschmaus. Ich mag das Wort eigentlich nicht. Und mit der Gestalt einer alten Schauspielerin tauchen wir ein, auch in klassische Szenen des Hindi-Films. Und eben diese fließende, die Zeiten verbindende Ästhetik wird eben fortgeschrieben durch die Tonspur. Die ist ungemein detailreich, überbordend. Und ja, die zieht uns sozusagen durch die Fantasien der Figuren über die Orte und Zeiten hinweg.
Bollywood, das habe ich schon gesagt, ist ja eher bekannt für Filme, die das Leid erträglich machen sollen, indem man süße Soße drüber gießt. Romantische Liebe, die gibt es auch hier im Film, ist im Grunde eine Romeo- und Julia-Geschichte. Wir wollen das Ende nicht erzählen, aber es ist auch allerlei Gift im Spiel.
Ich würde sagen, dass dieser Film auf eine sehr sanfte, aber doch sehr nachhallende Weise politisch ist. Also zum Beispiel erfahren wir erst in einer späteren Rückblende, weshalb die Figuren dieses Films, ein Großvater und seine beiden Enkelinnen, Kamala und Tamara oder Tara, warum die aus dem Dorf nach Mumbai geflohen sind. Weil Kamala, die Ältere, wurde als Kind mit einem alten Mann verheiratet und vor diesem schrecklichen Eheschicksal wollte sie eben der Großvater durch die Flucht nach Mumbai bewahren. Und der Film zeigt Klassengegensätze, die englisch sprechende Upper Class, die extreme Armut dieser aus dem Dorf geflohenen Familie. Es gibt die Figur eines gehörlosen Straßenjungen, der von der Polizei gejagt wird. Immer wieder mit brutalen Razzien wirklich. Und ja, die Heldin, die ältere Schwester, dieses Blumenmädchen, die verdient ihren Lebensunterhalt auf dem Markt, indem sie Jasminblüten verkauft, die verliebt sich als Hindu-Mädchen in einen jungen Mann aus Kaschmir, Salim, einen jungen Muslim. Also auch dieser letztlich tabuisierte Kaschmir-Konflikt ist in dem Film präsent, also viel Sprengstoff.
Gitanjali Rao ist die Regisseurin, hat auch das Drehbuch geschrieben und den Schnitt besorgt. Da es keine Darsteller gibt, ist das in ganz besonderer Weise ihr Film. Muss man sich den Namen merken?
Ja, unbedingt, weil sie wirklich hier auch eben weg von diesen Bollywood-Klischees geht und das indische Animationskino nochmal ganz anders weiterentwickelt, also einen ganz anderen Referenzraum nochmal erschließt mit diesen Figuren. Letztlich ist dieser Film, hat wirklich eine ganz große kulturelle Plastizität, auch durch die Fantasien der Figuren, die dann teilweise an alte Legenden anknüpfen. Das ist wirklich fantastisch.
Katja Nikodemus über den Film Bombay Roses und seine Regisseurin Gitanjali Rao. Der französische Regisseur Bertrand Tavernier ist heute gestorben im Alter von 79 Jahren. Er gewann 1974 in Berlin den Jurypreis Silberner Bär für die Simenon-Verfilmung Der Uhrmacher und 20 Jahre später den Goldenen Bären für Der Köder, eine Kriminalgeschichte. Er wurde 2010 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet, mit 4 Césars und 2011 beim wichtigsten indischen Filmfestival bekam er einen Preis für sein Lebenswerk. Kunst ist nicht immer das, was in Museen zu finden ist und in kunsthistorischen Seminaren diskutiert wird. Ein Beispiel: Alice Neal. 1900 geboren und 1984 gestorben, wird sie jetzt erst wiederentdeckt. Das aber gleich richtig. Das Metropolitan Museum in New York, New Yorks prominenteste Adresse in Sachen Kunst, zeigt unter dem Titel Alice Neal – People Come First eine monumentale Retrospektive. Sascha Werner hat sie sich angeschaut und lässt uns zuerst Alice Neal selbst hören.
One of the reasons I painted was to catch life as it goes by, hot off the griddle. After all, I represent the 20th century. I was born in 1900 and I've tried to capture the zeitgeist.
Das Leben heiß von der Grillpfanne wollte sie erfassen, das 20. Jahrhundert, wie sie, 1900 geboren, es miterlebt hatte. Alice Neal war hinter dem Zeitgeist her, ließ sich jedoch nie zur Zeitgeistigkeit hinab. Tatsächlich habe ihre Eigenwilligkeit sie als Malerin jahrzehntelang zur Außenseiterin gemacht, so Kurator Randall Griffey. In den Lehrbüchern der Kunstgeschichte kam die Künstlerin nicht vor.
She didn't really belong to any quote-unquote school, such as the New York school. You know, her place in the textbooks, in the kind of textbook master narrative of art history has really been occluded.
Alice Neal gehörte keiner Schule an und eroberte sich ihren Platz im Kanon erst in den 60er und 70er Jahren, als die Feministinnen sie entdeckten und Präsident Jimmy Carter ihr einen Verdienstorden verlieh, bevor sie 1984 starb. Sie hatte sich dem Realismus verschrieben und stellte den Menschen ins Zentrum ihres Werkes. Sie malte Porträts, unbeeindruckt davon, ob in New York, wo sie wohnte, oder sonst irgendwo auf der Welt gerade der abstrakte Expressionismus, die Pop-Art oder die Konzeptkunst angesagt war. Kelly Baum, die die umfangreiche Retrospektive im Metropolitan Museum mitkuratiert hat, erklärt Neals Renaissance mit dem wiedererwachten Interesse, das Figurative und Porträtmalerei gerade jetzt erfährt, während sich Performance und die Videokunst ja immer um den Körper gedreht haben.
There's of course, you know, an explosion of interest around the figure, the body, both in painting and in performance and video.
Alice Neal hatte an der Philadelphia School of Design for Women eine formale Ausbildung genossen und hielt sich über das aktuelle Kunstgeschehen durchaus auf dem Laufenden. Ihr Stil war jedoch ihr ureigener. Es ist eine Malweise zwischen Naivität und Virtuosität, zwischen Folk Art und Expressionismus. Neal porträtierte Menschen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, Leute aus ihrer Nachbarschaft in Harlem, wo sie 25 Jahre lang lebte. Sie malte sie mit all ihren Härchen und Falten, mit Pickeln und Hängebäuchen, Kinder und Erwachsene, Kranke und Gesunde. Und sie malte sie gerne unbekleidet. Neal wagte sich damit in einen Bereich der Kunst, den traditionell die Aktmalerei von Männern geprägt hatte. Sie zeigte Nackte, nicht Akte, mit einer Direktheit, die selten ist. Selbst Andy Warhol wirkt in Neals Darstellung wie ein schmächtiger blonder Mann mit einer riesigen Narbe auf der Brust, nicht wie ein Star, der sich zum x-ten Mal selber inszeniert. Von Prominenz wie Warhol einmal abgesehen, konzentrierte sich Alice Neal in ihren Werken auf Leute, die man sonst kaum gerahmt in Museen findet. Kelly Baum:
Pregnant women, poor families, children of color. She represented the kinds of people who wouldn't normally have been admitted into the precinct of fine art.
Schwangere, arme Familien, Kinder unterschiedlicher Hauptfarbe. Alice Neal machte Unvollkommenheit nicht nur zum Inhalt ihrer Werke, sondern auch zu ihrer Technik. Sie ließ Teile der Leinwände leer und die Spuren des Malvorgangs sichtbar. Das Ziel war Ehrlichkeit, nicht Perfektion. Die monumentale Ausstellung im Metropolitan Museum präsentiert mit über 100 Bildern, Zeichnungen und Aquarellen des Guten und des weniger Guten entschieden zu viel. Es fällt schwer, sich auf einzelne Werke zu konzentrieren. Dennoch, Aufmerksamkeit hat Alice Neal allein schon ihrer Originalität und Konsequenz wegen verdient. Woher auch immer, künstlerisch, gerade der Wind weht.
Alice Neal zu sehen im Metropolitan Museum in New York, wenn auch nicht so gut sortiert. Die Kulturnachrichten von und mit Katrin Weller.
Ja, und darin erinnern wir zuerst an eine starke und streitbare Frau.
Im Vatikan kommst du als Frau nur mit dem Staubsauger nach oben. Also es ist doch der reine Junggesellenverein, wo nur die Jungfrau Maria Zutritt hat.
Die Theologin, Kirchenkritikerin und Friedensaktivistin Uta Ranke-Heinemann. Sie ist im Alter von 93 Jahren in ihrer Geburtsstadt Essen gestorben, wie ihr Sohn mitteilte. Uta Ranke-Heinemann, die älteste Tochter des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, habilitierte sich 1969 als weltweit erste Frau in katholischer Theologie. Ein Jahr später wurde sie zur Professorin berufen, bis es in den 1980er Jahren zum Bruch mit der Kirche kam. Sie zweifelte in einer Fernsehsendung das Dogma von der Jungfrauengeburt Jesu an, woraufhin der damalige Ruhrbischof Franz Hengsbach ihr die Lehrbefugnis entzog. Sie musste auf einen kirchenunabhängigen Lehrstuhl wechseln und lehrte bis zu ihrer Emeritierung 1990 Religionsgeschichte. In ihren Büchern übte Uta Ranke-Heinemann scharfe Kritik an der Kirche, insbesondere am Zölibat und der Sexualmoral. Durch viele Talkshows, in denen sie als wortgewandte Kirchenkritikerin auftrat, wurde sie auch einer großen Öffentlichkeit bekannt. Eine Gruppe von Intellektuellen fordert eine freiere Debatte über die Corona-Politik. Man wolle die Diskussion wieder versachlichen, um im Rahmen des demokratischen Spektrums den Raum für einen freien Dialog zu schaffen und offenes Denken zu ermöglichen. So steht es in dem sogenannten Manifest der offenen Gesellschaft, das heute zeitgleich in den Zeitungen Welt und der Freitag erschienen ist. Einer der Initiatoren des Manifests ist der Potsdamer Historiker René Schlott. Er sagte in Deutschlandfunk Kultur:
Es gibt auch eine Krise der Debattenkultur, es gibt eine Krise der politischen Kultur, der Parteipolitik, der Pandemiepolitik in unserem Land. Und ich glaube, all diese Krisenphänomene sollten uns doch Anlass geben, innezuhalten und tatsächlich zu einem ruhigen, sachlichen Ton zurückzufinden. Covid-19 und die Pandemie ist eine Sachfrage, die von allen gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam gelöst werden muss. Und dazu wollten wir noch einmal anhalten, auch sprachlich abzurüsten, auch sprachlich sozusagen wieder Wege zueinander zu finden, damit diese Spaltung der Gesellschaft, die wir jetzt sehen, zu einem dauerhaften Riss wird.
Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des Manifests gehören auch die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, der Philosoph Markus Gabriel und die Historikerin Hedwig Richter. Zur Wiederbelebung des Kulturlebens hat die Kulturstiftung des Bundes zwei neue Projekte auf den Weg gebracht mit einem Budget von rund 52 Millionen Euro. Das bundesweite Programm Kultursommer 2021 soll Städte und Landkreise dabei unterstützen, ein vielfältiges Kulturprogramm für die Zeit nach dem Lockdown zu entwickeln. Außerdem geht das Förderprogramm mit dem Titel Dive in die zweite Runde. Damit soll die Digitalisierung im Kultursektor unterstützt werden. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich für eine juristische Klärung von Restitutionsforderungen des Hauses Hohenzollern ausgesprochen. In dem heutigen Beschluss heißt es, der Senat werde aufgefordert, das öffentliche Interesse und Eigentum an diesem strittigen Kulturerbe zu verteidigen und darauf hinzuwirken, dass das von der Erbengemeinschaft selbst angestrengte Gerichtsverfahren zügig zu Ende geführt wird. Und das waren sie, die Kulturmeldung.
Katrin Weller, vielen Dank. Nach den Nachrichten im Deutschlandfunk, die Informationen am Abend unter anderem zum Impfgipfel der EU und zur Maskenaffäre von CDU und CSU. Kultur heute gibt's zum Nachhören in der DLF-App und natürlich auch im Netz unter deutschlandfunk.de. Ich bin Jörg Biesler. Einen guten Abend.